NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen: Leib essen und Blut trinken. Theologe streitet für ein neues Verständnis des Abendmahls. Gesundheit für alle. Kirchen unterstützen die Gesundheitskarte für sogenannte Illegale. Fragen zwischen Leben und Tod. Weltkonferenz der Nationalen Ethikräte in Berlin. Und Gottlose Gotteskrieger. Ein neues Buch über europäische Jugendliche und den Dschihad. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. Heute beginnt die Karwoche, die letzte Woche der Fastenzeit und die Trauerwoche vor Ostern. Christinnen und Christen gedenken der Passion, dem Leidensweg Jesu. Ein Leidensweg, dem ein letztes Zusammensein mit seinen Jüngern vorausgegangen ist, das letzte Abendmahl. An dem Tag, den Christen Gründonnerstag nennen, hat Jesus der biblischen Überlieferung nach von ihnen Abschied genommen. Dabei soll er auch jene Worte von Brot und Wein, von Fleisch und Blut gesprochen haben, die bis heute die Liturgie des Abendmahls prägen. Nun, rund 2000 Jahre später, zweifelt ein junger evangelischer Theologe den Kern der Abendmahlsliturgie an, in einer preisgekrönten Doktorarbeit. Was sich dahinter verbirgt, weiß Michael Hollenbach.
Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Mit diesen oder ähnlichen Worten zelebrieren katholische Geistliche die Eucharistiefeier und evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer das Abendmahl.
Die klassische Formulierung ist, dass in, mit und unter dem Brot und dem Wein Christi selbst gegenwärtig ist.
Thies Gundlach, so etwas wie der Cheftheologe der evangelischen Kirche in Deutschland.
Es soll sichergestellt werden, auch gedanklich, dass das nicht nur einfach irgendein Toastbrot ist oder irgendein mittelmäßiger Wein, sondern wirklich eine Gegenwart des Heils, das mir in einer Weise nahe kommt, wie das nichts anderes kann.
Luther war überzeugt, Jesu Worte beim letzten Abendmahl sind wörtlich zu verstehen. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Brot und Wein sind keine Metaphern, erläutert der Münsteraner Theologe Hans-Peter Großhans.
Es geht auch darum, dass eben in Brot und Wein tatsächlich Christus präsent ist und die Glaubenden, wenn sie das Brot nehmen, dann auch tatsächlich Christus in sich aufnehmen.
Diese Vorstellung hat den Christen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder den Vorwurf eingebracht, das sei kannibalistisch. Der Theologe Jan Heilmann kann diese Irritation verstehen. Er ist überzeugt, die biblischen Aussagen seien später falsch gedeutet worden.
Wenn Jesus im 1. Korintherbrief laut Paulus sagt, dies ist mein Leib, dann meint er damit nicht das Brot, das für seinen Leib steht, sondern er meint die Gemeinde als Leib Christi. Und zwar geht es im 1. Korintherbrief darum, dass es Spaltungen in der Gemeinde gibt. Und er sagt eben, ihr seid der Leib Christi und deswegen darf es unter euch keine Spaltungen geben.
Jan Heilmann sieht Brot und Leib einzig und allein als Sinnbild für die Gemeinschaft der Christen. Ähnlich verhalte es sich bei Wein und Blut.
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Der Becher bezieht sich auf den einen Becher, aus dem alle heraustrinken. Das ist also auch die Gemeinschaftsdimension, die hier betont wird.
Jan Heilmann, der für seine theologische Doktorarbeit mit 2 Preisen ausgezeichnet wurde, verweist vor allem auf die Bildsprache des Neuen Testaments. Den Leib essen und Blut trinken seien Metaphern, die dafür stehen, die Lehre Christi aufzunehmen.
Das wichtigste theologische Konzept ist die Fleischwerdung des Wortes Gottes. Und wenn Jesus dann sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, ist das eine Zuspitzung des Aufnehmens von Jesu Lehre. Das ist so, wie wenn man heute sagt, ein Buch liegt einem schwer im Magen oder ein Vortrag war schwere Kost.
Im Lauf des 3. und 4. Jahrhunderts sei das Verständnis für diese Metaphern verloren gegangen, sagt der Protestant Jan Heilmann. Die Abendmahlsworte würden, bis heute, fälschlicherweise wörtlich verstanden. Der Theologe plädiert deshalb für ein neues Verständnis des Abendmahls.
Also wenn man darüber nachdenkt, wie man die Abendmahlstheologie neu definieren könnte, dann wäre das ja eigentlich, dass Wein und Brot metaphorisch für das stehen, was man auf der Kanzel vorher gehört hat.
Das Abendmahl sei nur Sinnbild für die christliche Lehre und die Gemeinschaft.
Aus meiner Sicht wäre das ein Weg, dass viele Menschen mit dem Abendmahl mehr anfangen könnten, wenn sie Symbol für die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen sind und eben nicht als Symbol für die Spaltung.
Thies Gundlach von der Evangelischen Kirche in Deutschland wendet sich gegen eine Entmythologisierung des Abendmahls. Sollte dies nur ein Gemeinschafts- und Erinnerungsmahl sein, wäre ihm das zu wenig.
Dieses existenziell, persönlich auf Christus sich vertrauen können, selbst dann, wenn die anderen nicht mehr da sind, also in Krankheit, im Verlust von oder im Tod, das geht natürlich verloren, wenn man sagt, es ist alles eigentlich nur Gemeinschaft, in der Christi Geist lebt.
Allerdings räumt auch Gundlach ein.
Letztlich beschreiben alle Versuche der dogmatischen Tradition, in welcher Variation oder auch immer, ein Geheimnis, das sich letztlich nicht rational erklären lässt.
Groß ist das Geheimnis des Glaubens.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität, Scheich Ahmad Mohammed Al-Tayyib, hat bei seinem Deutschlandbesuch die Muslime in Europa dazu aufgerufen, die hiesigen Werte zu respektieren und zu verteidigen. Europa habe Werte, Gesetze und Vorschriften, die gänzlich mit dem Islam übereinstimmen, sagte der muslimische Geistliche. Als Beispiele nannte er Toleranz und Glaubensfreiheit. Der 70-Jährige gilt als eine der höchsten Autoritäten des sunnitischen Islams und der islamischen Rechtsprechung. Zudem bekräftigte er die ablehnende Haltung des Islam gegenüber jeder Form von Terrorismus. Der Islam sei eine Religion des Friedens. Die Muslime würden diesen Frieden leben. Terroristen könnten sich in keinster Weise auf den Islam berufen, so der Großimam am Rande der Konferenz der Weltreligionen der Universität Münster. Die Grünen haben sich für Änderungen am bestehenden Verhältnis des Staates zu den Religionsgemeinschaften ausgesprochen. In ihrem am Donnerstag präsentierten Bericht fordert die zuständige Kommission, dass sich die zunehmende religiöse Pluralität in Deutschland auch in den Rechten für verschiedene Gruppen niederschlagen müsse. Das Religionsverfassungsrecht bildet die Wirklichkeit von vor etwa 100 Jahren ab, sagte Kommissionsvorsteherin Simone Peter. Ihre Parteikollegin Bettina Jarasch konkretisierte, dass vor allem sichergestellt werden müsse, dass der Staat nicht Religionsgemeinschaften bevorzuge oder benachteilige. Dabei verwies sie auf die muslimischen Verbände, die bislang nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt sind, anders als die Kirchen und die jüdische Gemeinschaft. Allerdings sehen auch die Grünen bislang die Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt, so Jarasch. Im Bereich der Kirchen drängen die Grünen vor allem auf Änderungen beim speziellen Arbeitsrecht. Sie halten etwa Streiks, die das kirchliche Arbeitsrecht verbietet, für vereinbar mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften. Das Bundesarbeitsgericht hat Zweifel, ob die Praxis kirchlicher Arbeitgeber, Stellen nur für christliche Bewerber auszuschreiben, mit europäischem Recht vereinbar ist. Mit einem entsprechenden Beschluss überwiesen die Erfurter Richter damit verbundene grundlegende Fragen zur Klärung an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Im deutschen Gleichbehandlungsgesetz wird Religionsgemeinschaften das Recht eingeräumt, Beschäftigte oder auch Stellenbewerber wegen ihrer Religion oder Weltanschauung unterschiedlich zu behandeln. In der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU ist das nicht so deutlich formuliert. Im konkreten Fall hatte sich eine konfessionslose Frau erfolglos auf eine Stelle als Referentin beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung in Berlin beworben. Wegen der Stellenablehnung fühlte sich die Bewerberin aus religiösen Gründen diskriminiert und verlangte daher eine Entschädigung. Papst Franziskus hat ein symbolträchtiges Ritual der katholischen Kirche in diesem Jahr erstmals für Frauen geöffnet. Sie sind nun offiziell zur Fußwaschung in der Abendmahlsmesse am kommenden grünen Donnerstag zugelassen. Auf Wunsch des Papstes veröffentlichte die Vatikanische Gottesdienstkongregation Ende Januar einen Erlass, wonach Priester nicht nur Männer und Jungen die Füße waschen dürfen. Anfang März veröffentlichten die deutschen Bistümer die entsprechende Änderung auch in ihren Amtsblättern. In Deutschland und anderen Ländern war es aber bereits in vielen Kirchen üblich, an dem Ritual auch Frauen zu beteiligen. Mit der jetzt offiziell zugelassenen Änderung solle die volle Bedeutung der Geste zum Ausdruck kommen, die Jesus beim Abendmahl an seinen Jüngern vollzogen habe, so Franziskus. Der Papst hatte die Fußwaschung während der Abendmahlsmesse bereits in den vergangenen Jahren bei Männern und Frauen vollzogen und damit in konservativen katholischen Kreisen Unmut ausgelöst.
Soweit die Meldungen. Künftig werde eine menschenwürdige medizinische Versorgung gesichert. Das sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt mit Blick auf die Einführung der sogenannten Gesundheitskarte. Mit dieser sollen Asylbewerber unbürokratische Hilfe erhalten. Konkret die Möglichkeit, einen Arzt, Zahnarzt, eine Hebamme oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Und selbst Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die faktisch von medizinischer Versorgung ausgeschlossen sind, können mit solch einer Gesundheitskarte einen Arzt konsultieren. Wie funktioniert der Modellversuch anonymer Krankenschein der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen? In Göttingen und Hannover ist das Projekt bereits Praxis. Brigitte Lehnhoff klärt auf.
Ein Flüchtling, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, ein Au-pair-Mädchen, das nicht zurück will in seine Heimat. Das sind nur zwei Beispiele für Menschen, die in die Illegalität abtauchen. Migrationsexperten schätzen, dass in Deutschland etwa 500.000 sogenannte Papierlose leben, in Niedersachsen etwa 40.000. Brauchen sie medizinische Hilfe, sind sie auf ehrenamtliche Helfernetzwerke angewiesen. Anders ist seit kurzem die Situation in Göttingen und Hannover. Dort gibt es nun Vergabestellen für anonyme Krankenscheine. Den Ablauf beschreibt in Hannover Katrin Volkenand.
Man kommt hierher, erzählt letztendlich seine Beschwerden. Ich muss natürlich so ein paar Fragen stellen und dann bekommt der Mensch eben diesen Krankenschein. Im Moment läuft es so ab, dass ich mit Ärzten Termine noch vereinbare, weil die Ärzte einfach noch nicht so informiert sind und kläre dann eben ab, wir haben einen anonymisierten Krankenschein, kann ich den Menschen zu Ihnen schicken.
Neu ist in Niedersachsen, dass die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Krankenhäuser und Hebammen ihre Kosten für die Versorgung sogenannter Illegaler abrechnen können. Das Land stellt dafür bis 2018 jährlich ein Budget von 500.000 Euro zur Verfügung. Als sich Ende letzten Jahres die Realisierung des bundesweit einmaligen Projekts abzeichnete, äußerten sich die christlichen Kirchen zustimmend. Landesbischof Ralf Meister sagte im Namen der evangelischen Kirchen in Niedersachsen wörtlich: Wir freuen uns, dass die Barmherzigkeit gesiegt hat. Gegen das Projekt ist die CDU-Opposition im Landtag. Ihr Argument? Man dürfe strafbares Verhalten nicht auch noch belohnen. Der Modellversuch öffne dem Missbrauch Tür und Tor.
Da die medizinischen Leistungen auch in dieser Vergabestelle eingeschränkt sind, gehen wir nicht davon aus, dass dieses kleine Projekt einen großen Sogeffekt auf die kranken Menschen aller Welt haben wird, sondern es dient denen vor Ort, die davon Kenntnis bekommen. Und wie gesagt, wir wollen es dann auswerten. Wir haben selber noch keine richtige Vorstellung davon, wie viele das in Anspruch nehmen und auch welche Krankheiten sie mitbringen.
Die SPD-Landtagsabgeordnete und Ärztin Thela Wernstedt hatte an dem Antrag für den Modellversuch mitgearbeitet. Ebenso der Arzt und Fraktionskollege Christos Pantazis. Bei der Einweihung der Beratungsstelle in Hannover wies er darauf hin, dass die Nichtbehandlung von Krankheiten auch für die Gesellschaft dramatische Folgen haben könne.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir plötzlich Personen haben ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, die eventuell eine Infektionskrankheit bei sich tragen und aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine ärztliche Hilfe aufsuchen, weil sie halt die Abschiebung fürchten?
Auch sogenannte Illegale können sich darauf berufen, dass sie ein Menschenrecht auf ärztliche Versorgung haben.
Aber dieses Recht konnten sie halt bisher nicht wahrnehmen, weil die Gefahr bestand, dass ihre Daten dann an der Ausländerbehörde landen und sie abgeschoben werden.
Sagt die Ärztin Gisela Pentecker vom Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Hannover.
Der Fortschritt ist, dass Menschen, die keine Papiere haben, sich also illegal hier bei uns aufhalten, im Krankheitsfall ohne Angst vor Abschiebung zum Arzt gehen können.
Wir haben jetzt ungefähr 10 Fälle in den letzten beiden Wochen gehabt. Das waren zum einen alleinstehende Männer, aber auch Eltern mit kranken Kindern, die eben nicht mehr essen können oder die Nahrung nicht mehr bei sich behalten können oder irgendwie Hautausschläge haben, niedergeschlagen sind. Das waren jetzt die überwiegenden Fälle.
Der Modellversuch geht zurück auf die Initiative der unabhängigen medizinischen Flüchtlingshilfen in Hannover und Göttingen. Der anonyme Krankenschein ist für sie aber nur ein Teilerfolg, weil die Leistungen für Papierlose, wie bei Asylbewerbern, beschränkt bleiben auf akute Erkrankungen und Schmerzzustände. Das Ziel der Flüchtlingshelfer ist die Regelversorgung für alle. Ob das in der gegenwärtig aufgeheizten Flüchtlingsdebatte durchsetzbar ist, scheint mehr als fraglich. Aber auch für den anonymen Krankenschein haben die Flüchtlingshelfer 10 Jahre lang gekämpft. Brigitte Lehnhoff berichtete.
Wie kann eine Gesellschaft auf den Wunsch Einzelner nach dem selbstbestimmten Tod reagieren? Was für Möglichkeiten sollen Paaren zur Verfügung stehen, wenn sie sich Kinder wünschen, selbst aber keine bekommen können? Inwiefern soll mit Erbgut zum Nutzen Einzelner oder vieler experimentiert werden dürfen? Fragen, die Experten oft jahrelang beschäftigen und schnell zu persönlichen Grundsatzdebatten führen. Verbale Attacken in der politischen Arena eingeschlossen. Ethikräte können da eine Hilfe sein. Sie setzen sich aus Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen und beraten die Regierung in allen ethischen Fragen. Erstaunlich, erst 2005 forderte die UNESCO von allen Mitgliedstaaten ausdrücklich, Ethikkommissionen einzurichten. In vielen Ländern ist dies mittlerweile auch geschehen. Diese nationalen Ethikräte haben sich nun zum 11. Mal zum sogenannten Global Summit getroffen. Erstmals fand die Konferenz in Deutschland statt. Elena Griepentrog hat sich in Berlin für uns umgehört.
Das Treffen war ein echtes Gipfeltreffen von Spezialisten aus aller Welt mit mehr als 200 Teilnehmern aus über 100 Ländern. Themen im internationalen Austausch sind neue medizinische Hochtechnologien, Fragen nach dem Status von Embryonen, Hirntod und Sterbehilfe oder Big Data in der Medizin, sprich die oft noch unkontrollierte Sammlung von sensiblen Patientendaten. In Berlin ging es aber auch um die weltweite Armut, der ethische Umgang mit Epidemien wie Ebola oder Patentierungen von Medikamenten. Das Hauptthema lautete in diesem Jahr globale Gesundheit, globale Ethik, globale Gerechtigkeit. Es wurde deutlich, wie allein schon die Existenz von Ethikräten vielerorts zur Lösung von Problemen beitragen kann. Irakli Khodeli ist als Spezialist der UNESCO zuständig für Indonesien, Malaysia und die Philippinen. In der dicht besiedelten Region leidet die Bevölkerung insbesondere unter Smog.
Die Dunstglocken entstehen vor allem durch die Verbrennungsaktionen auf den Palmölplantagen. In Orten wie Singapur, Kuala Lumpur haben viele Menschen gravierende Atembeschwerden. Smog verursacht dort entzündliche Gesundheitsprobleme.
Wenn sich Politiker der Sache annehmen, verheddere sich die Debatte sehr schnell in Schuldzuweisungen und politischen Abhängigkeiten, so sein Urteil. Der Ansatz, den Smog hingegen als ethisches Problem einzuordnen, öffne dagegen ganz neue Türen und schaffe Lösungen, sagt Khodeli. Ein anderes viel diskutiertes Thema waren Eingriffe in das menschliche Erbgut, zum Beispiel um Krankheiten zu verhindern, andererseits aber auch, um etwa künstliche Dreielternschaften zu ermöglichen. Der evangelische Theologe und Ethiker Peter Dabruck stuft die weltweit bisher noch weitgehend verbotene Genmanipulation als ethisch und gesundheitlich sehr bedenklich ein.
Das sollte man eigentlich erst dann tun, wenn man wirklich quasi sämtliche Risiken bei so einem gravierenden Schritt ausgeschlossen hat. Und zum anderen stehen wirklich solche Grundsatzfragen an, ob wir wirklich uns anmaßen wollen, eine Evolutionsgeschichte, die 4 Milliarden Jahre gebraucht hat, um bis hierher zu kommen, innerhalb von ein paar Jahren selber schreiben zu wollen.
In anderen Bereichen begegnen sich arme und reiche Länder schon jetzt ganz direkt, wie zum Beispiel, wenn vermögende Europäer ein Kind bei einer Leihmutter in Indien austragen lassen. Apa Saxena von der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Surrogate Motherhood. Could be a way of helping another.
Leihmutterschaft kann ein Weg sein, einem anderen Menschen zu helfen, wenn die Hilfe auf Augenhöhe geschieht. Ich glaube, das Problem entsteht da, wo es um finanzielle Ziele geht und arme Frauen dies nutzen, weil der Anreiz einfach zu groß ist, sodass sie die Risiken eingehen, insbesondere wenn sie über diese zu wenig informiert werden.
Es wurde viel diskutiert in Berlin. Jeder Global Summit soll ein Austausch auf Augenhöhe sein. Unterschiedliche Lösungen in verschiedenen Kulturen werden in den meisten Bereichen respektiert und als Anregung sogar gern gesehen. In der deutschen und europäischen Medizin sind die ethischen Vorstellungen oft auch christlich grundiert. Eckhard Nagel, Mediziner und Präsidiumsmitglied im Deutschen Evangelischen Kirchentag.
Insofern spielt vieles von dem, was das Christentum an Verhaltensweisen, bestimmten Zielsetzungen für das Leben eines Einzelnen mitgegeben hat, in den Verpflichtungen von Ärzten, von Pflegekräften, von Patienten eine ganz spezifische Rolle. Thema Verantwortung zum Beispiel, Selbstverantwortung. Thema Selbstbestimmung, was kann ich wirklich selbst entscheiden? Die aktuelle Debatte um die Frage eines Tötungsverbotes.
Die europäische Ethik wird stark von christlichen Wurzeln getragen. Viele Prinzipien sind in die Verfassungen oder in die Sozialsysteme eingeflossen und haben sich dort inzwischen oft als selbstständige Werte emanzipiert.
Eine Rückschau auf die Weltkonferenz der Ethikräte von Elena Griepentrug. Junge Menschen aus Deutschland, Frankreich oder Belgien kämpfen im Nahen Osten für den Dschihad. Was fasziniert junge Menschen am islamistischen Terror? Warum ziehen junge Europäer in den Krieg? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Philosoph und Theologe Jürgen Mahnemann in seinem Buch »Der Dschihad und der Nihilismus des Westens«. Karin Cionara hat das Buch gelesen.
Das Problem ist für uns hierzulande vor allen Dingen, dass wir damit konfrontiert sind, dass junge Europäer, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, plötzlich einen solchen Hass gegen uns und unsere Gesellschaft empfinden, dass sie in den Dschihad ziehen.
Wie der ehemalige Berliner Rapper und spätere Gotteskrieger Dennis Kuspert, zunächst bekannt als Desodoc. Bevor Kuspert nach Syrien in den Krieg zog und dort vermutlich auch umkam, lebte er mitten unter uns. Jürgen Mahnemann, der Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover, hat sich in seinem Buch mit verschiedenen Täterbiografien beschäftigt. Er schreibt:
Die Begeisterung für den Dschihad entsteht nicht am Rande der Gesellschaft, sondern in ihrer Mitte.
Warum aber gedeihen Terror und Gewalt ausgerechnet im Herzen Europas?
Eine Gesellschaft, die ein Interesse daran hat, herauszufinden, was Menschen am Dschihadismus fasziniert, muss auch den Blick in den eigenen Spiegel wagen.
Und dabei stellt er fest, verantwortlich ist nicht allein die Religion.
Dschihadismus gibt es natürlich nicht ohne Islamismus. Und Islamismus gibt es natürlich nicht ohne Islam. Die Frage ist aber, welchen Stellenwert hat die Religion, genauer der Islam, für den Dschihadismus?
Unter den Gotteskriegern seien auch Konvertiten. Sie fühlten sich angezogen von Gewalt. Religiöse Gründe würden häufig erst nachgeliefert.
Die Religion spielt nicht die zentrale Rolle. Es handelt sich hier deswegen auch nicht um einen Kampf der Religionen beim Dschihadismus oder um einen Kampf der Kulturen, sondern der Dschihadismus ist zunächst einmal eine Kultur des Kampfes. Das zeigt sich daran, wenn man die Gewalt, die er praktiziert, genauer in den Blick nimmt.
Hass und Terror würden sakralisiert und zu einer Art Ersatzreligion umgemünzt. Töten werde zum Selbstzweck.
Es spielt keine Rolle, ob dieser andere ein Ungläubiger ist, ob er Jude ist, ob er Christ ist, ob er Muslim ist, ob er Schiit ist oder Sunnit. Auch viele Sunniten sind von Dschihadisten umgebracht worden.
Mahnemann nennt ein Bündel von Ursachen. Er spricht von sozialen Pathologien, von Orientierungslosigkeit und Identitätsverlust und von einem wachsenden Gefühl der Leere.
Wenn ich von Nihilismus spreche, so spreche ich von einem Leben in erschreckender Sinn-, Hoffnungs- und Lieblosigkeit. Und diese Situation ist in der Gesellschaft relativ stark diagnostizierbar und sie nimmt in unserer Gesellschaft zu.
Hier bilde sich ein Nährboden, auf dem Hass und Gewalt offenbar besonders gut gedeihen können.
Sinn kann man nicht herstellen. Sinn muss sich einstellen. Aber wir können daran arbeiten, dass wir Umstände schaffen, in denen sich Sinn einstellen kann.
Mahnemann plädiert für eine leidempfindliche Politik in der demokratischen Gesellschaft. Ihr Fundament, so der hannoversche Philosoph, bleibe die Humanität. Demokratie aber müsse gelebt und in ihrer Vielstimmigkeit verteidigt werden.
Und deswegen brauchen wir religiöse Lebensformen, die uns deutlich machen, dass Endlichkeit und Verletzlichkeit etwas ist, dem wir nicht entfliehen müssen, sondern das unsere Würde auszeichnet und dass wir miteinander das aushalten können und produktiv leben können.
Mit dem Autor Jürgen Mahnemann sprach Karin Cionara. Das aktuelle Buch des Theologen, Der Dschihad und der Nihilismus des Westens, warum ziehen junge Europäer in den Krieg, ist im Transkript Verlag erschienen, hat 136 Seiten und kostet 14,99 €. Das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Einen schönen Sonntag wünscht Andrea Schwietzer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.